Wenn wir weltweit gucken, ist der Atheismus gar nicht so wichtig, wie wir ihn in Deutschland nehmen. Religionen erleben ein großes Revival, gerade auch fundamentalistische Formen von Religion. Das ist gar nicht ungefährlich und das wäre klug, wenn wir da Kompetenzen ausbildeten und da auch in einen Dialog gehen, der die stärkt, die friedlich sein wollen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Sich selbst im Gegenüber besser verstehen. Klaus von Stosch über 60 Jahre Nostra Aetate und das Potenzial komparativer Theologie. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herde-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. Vor wenigen Wochen wurde eines der wichtigsten Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils 60 Jahre alt. Im Schreiben Nostra Aetate bestimmten die Konzilsväter im Jahr 1965 einerseits die Haltung der Kirche zum Judentum grundsätzlich neu und außerdem auch zu weiteren Religionen und zu Menschen, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Rund 60 Jahre später ist die religiöse Landschaft unserer Gesellschaft hierzulande pluraler denn je. Und die Kirche ringt zugleich um Sprachfähigkeit, den eigenen Glauben zeitgemäß verständlich zu machen. Was kann christliche Theologie da heute im Gespräch mit anderen Religionen lernen? Wie kann die Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Glaubenstraditionen dazu dienen, nicht nur das Gegenüber, sondern auch sich selbst besser zu verstehen? Und welche Impulse gehen noch immer vom Zweiten Vatikanischen Konzil und Nostra Aetate aus? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Klaus von Stosch, einem der profiliertesten Vertreter der komparativen Theologie im deutschsprachigen Raum. Er lehrt als Schlegel-Professor für systematische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni in Bonn und ist dort auch Vorsitzender des CTSI, des Internationalen Zentrums zur komparativen Theologie. In seiner 2021 bei UTB erschienenen Einführung in die komparative Theologie diskutiert er anhand von 12 Fallbeispielen aktuelle theologische Probleme und sucht in nichtchristlichen Religionen nach Anregungen. 2025 legte er zudem ein Buch über Trinitätstheologie im Verlag Herder vor und dort ist auch die Neuauflage des Buchs Der andere Prophet, Jesus im Koran erschienen, das gemeinsam mit Professor Muhannad Kochida entstanden ist. Alle Links zu diesen Büchern packen wir euch natürlich in die Shownotes. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Professor Dr. Klaus von Stosch. Herzlich willkommen hierbei mit Herz und Haltung.
Ich freue mich, da zu sein. Danke, Herr Heinz.
Herr Professor von Stosch, wenn Sie einem Nicht-Theologen in 2 oder 3 Sätzen erklären müssten, was denn komparative Theologie ist, wie würden Sie das anpacken?
Komparative Theologie versucht, von anderen Religionen zu lernen und dabei den eigenen theologischen Standpunkt weiterzuentwickeln. Das heißt, ich gehe aus von meiner Religion, versuche die zu durchdenken und sehe jetzt die anderen Religionen nicht als Konkurrenz, die ich ausschalten muss, sondern als Mitspieler, die manchmal sicher auch Dinge tun, die mir nicht gefallen und die ich für nicht sehr überzeugend halte, die mich aber eben auch bereichern können. Und komparative Theologie entwickelt jetzt dafür eine Methodik, wie wir von anderen lernen können, um sie als Freunde und Mitspieler zu gewinnen.
Was ist da der Unterschied zur, ich sag mal, vergleichenden Religionswissenschaft zum Beispiel?
Die vergleichende Religionswissenschaft will neutral bleiben. Sie schaut mit außen auf die verschiedenen Religionen drauf und interessiert sich nicht für die Wahrheitsfrage. Sie will nicht herausfinden, was jetzt wirklich stimmt. Während komparative Theologie Theologie bleibt, sie fragt nach der Wahrheit. Sie will also auch einer bestimmten Glaubenstradition treu sein. Sie nimmt die eigene Glaubenstradition ernst. Also ich jetzt als katholischer Theologe treibe katholische Theologie. Und möchte eben auch als meiner Theologie, so auch als katholische, erkennbar sein. Aber gleichzeitig versuche ich zu lernen. Der Religionswissenschaft würde man eben nicht einer bestimmten Tradition folgen wollen und auch keine Wahrheitsansprüche aufstellen.
Das ist also auch eine Ergänzung zum interreligiösen Dialog zum Beispiel, ne? Also das ist ja auch so eine Ebene zwischen Würdenträgern, dass die voneinander lernen, sich austauschen. Aber hier geht es quasi auch darum, das eigene besser zu verstehen.
Ja, es geht weniger um den Dialog, in dem jetzt der eine über die eine Religion erzählt und der andere über die andere, sondern es geht darum, dass ich wirklich lerne aus der Weise, wie andere Religionen praktiziert und gedacht werden und davon etwas versuche, für das eigene zu übernehmen. Da ist ein Dialog sehr wichtig. Also wir arbeiten oft in Teams. Ich schreibe auch manche meiner Bücher zusammen mit Muslimen. Eins haben Sie eben genannt. Aber das ist was anderes, wie wenn ich einen Dialog führe für die eigene Glaubensgemeinschaft, um das Verhältnis zur anderen Glaubensgemeinschaft zu klären. Das ist auch sehr wichtig, aber das ist jetzt kein akademisches, keine akademische Sache.
Ich habe das ja schon angedeutet, ne, dass auch in Ihrer Einführung in die komparative Theologie nehmen Sie sich Fallbeispiele und nähern sich dann eben in dem Dialog und in dem Blick in die anderen Religionen den Fragen der eigenen Religion. Und wann haben Sie denn für sich gemerkt, dass das eine Art des Vorgehens ist, die ein ganz bestimmtes Potenzial hat und die ein unglaubliches Potenzial birgt für unsere christliche Theologie?
Na, das Thema beschäftigt mich schon sehr lange. Ich weiß noch gut, wie ich im Zivildienst saß. Ich habe damals die Einführung ins Christentum von Josef Ratzinger gelesen, war hellauf begeistert, weil ich jetzt auf einmal alles denken konnte, was ich vorher nur geglaubt habe. Aber habe mich dann natürlich gefragt, was wäre, wenn ich in Marokko groß geworden wäre? Also meine Schwester ist mit einem Marokkaner verheiratet. Ich habe schon sehr früh dann Marrakesch kennengelernt und wie anders die Kultur und das Denken dort ist. Da habe ich mich gefragt, was wäre, wenn ich in Marrakesch groß geworden wäre oder in Indien. Hätte Gandhi, also in Gandhis Schule gelernt, wäre ich dann jetzt nicht genauso begeistert von einer ganz anderen Religion? Also wie kann ich dem trauen, was mir selber im Letzten wichtig ist, angesichts der Zufälligkeit, die doch darin besteht, dass ich in eine bestimmte Tradition kennengelernt habe. Und dann habe ich gemerkt, auf diese Frage kann ich nicht abstrakt irgendeine Antwort geben, sondern ich muss die anderen Religionen, Traditionen so gut kennenlernen, dass ich wirklich begründen kann, warum ich in meiner Tradition bin oder dann vielleicht auch die Tradition wechsle. Und als ich das gemacht habe und immer mehr vertieft habe, habe ich gemerkt, dass man hier sehr viel lernen kann von anderen Religionen und Traditionen, wie viel bereichern das da drin steckt, ohne dass ich dadurch weniger katholisch werde oder dass ich dadurch meine eigene Tradition vernachlässige. Katholisch heißt ja eigentlich allumfassend. Und Nostra Aetate lehrt uns ja, wir sollen mit einer Haltung der Wertschätzung auf die anderen schauen. Und wenn ich das eben tue, merke ich, dass ich dem eigenen treu sein kann und dabei ganz viel lerne von anderen Traditionen. Da habe ich dann später erst festgestellt, das ist das, was andere schon lange machen unter dem Titel Komparative Theologie.
Jetzt haben wir über die Methode gesprochen und über den Ansatz der komparativen Theologie. Gibt es für Sie so vielleicht ein, zwei Schlüsselsätze oder Schlüsselerkenntnisse, wo Sie sagen, das ist eine Sache oder ein heutiger theologischer Glaubensstand oder Wissensstand vielmehr, den wir der komparativen Theologie zu verdanken haben?
Also die komparative Theologie ist eine sehr junge Wissenschaft und es etabliert sich langsam als Stil innerhalb der katholischen Theologie, evangelischen, islamischen und anderen Theologien, etabliert sich jetzt, dass man anfangen kann, voneinander zu lernen. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel jetzt aus einem exegetischen Zugriff. Wenn ich den Koran mir anschaue, finde ich etwa im 75. Vers der 5. Sure diesen merkwürdigen Satz, in dem der Koran Christen dazu auffordert, anzuerkennen, dass Jesus und Maria was gegessen haben. Da würde man ja normalerweise jetzt als Christ erstmal sagen, ja gut, also dass die was gegessen haben, wusste ich schon, ne? Das steht ja auch in der Bibel. Oder also was machen die sonst beim letzten Abendmahl oder warum war Jesus als Zecher und Säufer verschrien, wenn er nie was gegessen und getrunken hat? Also das ist jetzt keine besonders aufregende Information mit Neuigkeitswert. Und wenn ich das jetzt meinen muslimischen Kollegen sagen, dass ich diesen Satz irritierend finde, weil ich da nichts Neues von, also weil ich ihn auch nicht als herausfordernd ansehen kann und nicht als Kritik verstehe, dann sind die ganz überrascht, weil sie eigentlich dachten, weil es eben im Koran so steht, glauben Christen nicht, dass Jesus und Maria was gegessen und getrunken haben. Gab es dann eine Zeit lang eben so Forschung danach, ob es vielleicht Christen im 7. Jahrhundert gab, die dachten, dass Jesus und Maria nichts gegessen und getrunken haben. Sodass dieser Satz eigentlich sowohl für Muslime als auch für Christen lange Zeit ein Rätsel war. Und dadurch, dass wir jetzt komparativ theologisch forschen, also gemeinsam auch in Teams, dass wir uns dann eben den Koran anschauen, zusammen mit den syrischen Texten von syrischen Kirchenvätern, die in der Zeit auf der arabischen Halbinsel gelesen wurden, oder in den Liturgien rezitiert wurden. Dadurch, dass wir uns die Texte des Kaisers der Zeit angucken und seine Propaganda, merken wir auf einmal, worauf der Koran eigentlich reagiert und stellen eben fest, das ist imperiale Propaganda, das ist letztlich die Idee des Kaisers, der denkt, Maria und Jesus müssen unverwundbar sein, weil ich sonst die Kriege mit denen nicht gewinnen kann. Also die Reliquien von Jesus und Maria wurden im Krieg verwendet. Der Krieg gegen die Sassaniden war ziemlich schwer. Und dann hat man eben gesagt, die Unverwundbarkeit, die Unkaputtbarkeit von Maria und Jesus, die macht auch meine Armee unkaputtbar. Und die theologische Begründung dafür, dass man die nicht zerstören kann, war, dass die nichts essen und nichts trinken müssen, nicht leiden und nicht sterben. Und dass sie also eine Natur haben, die von Gott her unverwundbar ist. Diese Position, die kennen wir heute christlich gar nicht mehr, außer dass sie im Ukraine-Krieg zum Beispiel jetzt von Russen wie Ukrainern auch verwendet wird. Maria gilt auch da als unzerstörbar, aus derselben theologischen Argumentation, und wird beide wollen damit den Krieg gewinnen. Aber diese Unzerstörbarkeit Mariens, die ist es jetzt, die der Koran kritisiert. Und das wird einem sehr deutlich, wenn man diese Verse im Zusammenhang mit diesem christlichen Texten liest. Das merkt man aber nicht, wenn man diese christlichen Texte nicht kennt. Und das ist eben so, Traditionen zusammenzubringen, wo sie sich berühren, wo sie sich begegnen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man komparativ theologisch lernen kann.
Also geht es eben auch nicht nur um die Fragen, die Sie stellen, sondern tatsächlich auch um die Fragen, die man gestellt bekommt, ne? Um also auch quasi zu verstehen, was der andere auch wissen will von seiner eigenen Welt und von seiner eigenen Religion.
Genau. Also vielleicht ein anderes Beispiel noch, wo es nochmal eine andere Art des Lernens, also das wäre jetzt ein Lernen, das mir aus den Texten entgegenkommt. Ich verstehe einen bestimmten Text nicht und verstehe ihn besser, wenn ich christliche Texte neben die muslimischen Texte lege. Die beiden Texte reden miteinander. Aber es gibt natürlich auch Situationen, da lerne ich einfach, weil mir in der anderen Religion etwas Faszinierendes begegnet, was ich so vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und das bringt mich jetzt dazu, was Neues im eigenen kennenzulernen. Bei mir ist das zum Beispiel bei der Koranrezitation so gewesen. Also mir begegnet jetzt die Schönheit der Koranrezitation. Also die Schönheit, wie der Koran von Muslimen gelesen, quasi gesungen wird. Und ich entdecke dadurch, wie schön eine klassische Form von Musik uns mit Gottes Wort zusammenbringen kann. Und dadurch kriege ich einen neuen Blick auf die eigene Tradition, auf eigene klassische Musik, auf eigene Art, wie Musik Gottesbegegnung sein kann. Das war mir vorher nicht so bewusst, weil ich eher so Jesus-Rocklieder mochte und nicht so sehr die klassische Musik an der Stelle. Und da hat mir die Koranrezitation so ein bisschen die Augen dafür geöffnet, wie schön auch so eine bestimmte, sehr klassische Form der Rezitation, eine Begegnung mit der Schönheit und Herrlichkeit Gottes eigentlich sein kann.
Das Konzilsdokument Nostra Aetate, wir haben es eingangs gesagt, ist inzwischen über 60 Jahre alt. Wo spüren Sie heute noch die Innovationskraft dieses Dokuments und wo, denken Sie, stößt das inzwischen nach mehr als einem halben Jahrhundert auch an seine Grenzen?
Also die zentrale Innovationskraft ist diese neue Haltung anderen Religionen gegenüber. Also dieser dritte Abschnitt zum Islam fängt an mit dem Gedanken, dass wir mit Wertschätzung auf die Muslime gucken sollen. Cum estimatione. Wenn man das anguckt, die gegenwärtige Situation, wo immer mehr in der westlichen Welt, auch in Deutschland, den Islam als das andere Europas sehen, auch Angst vor Muslimen haben, dass da die Kirche jetzt sagt, guck auf diese Religion mit Wertschätzung. Und dann auch Gründe nennt, warum wir das tun können. Eben in der Gemeinsamkeit des Glaubens an den einen Gott, heraus der Eigenschaften Gottes. Der Text erwähnt ja auch, dass Muslime Jesus und Maria wertschätzen. Also der Text nennt eine ganze Menge Gründe und fordert uns auf, liebevoll auf den Islam zu schauen. Also in der Absicht und fordert auch ausdrücklich dazu auf, alte Feindschaften und Feindseligkeiten beiseite zu tun und eben nach Freundschaft zu suchen. Das scheint mir eine total aktuelle Botschaft. Komparative Theologie an der Stelle vielleicht helfen, dafür Gründe zu finden, warum man das tun sollte, noch mehr Gründe hinzuzufügen. Aber das ist das Aktuelle, das bleibend Aktuelle. Das, was man heute sicher vertieft tun könnte, wäre jetzt im Blick auf den Islam eben auch von den neuralgischen Punkten mehr zu sprechen, wo wir uns streiten. Es ist eben so, vor 60 Jahren waren die Beziehungen zwischen Islam und Christentum und auch zwischen Judentum und Christentum noch nicht so, dass man sich sehr gut auch über heikle Punkte austauschen konnte. Und deswegen werden die heiklen Punkte, die aus katholischer Sicht heiklen Punkte, einfach weggelassen. Prophet Mohammed wird gar nicht erwähnt, der Koran wird auch nicht erwähnt. Beim Judentum lässt man einfach alles weg, was das zeitgenössische Judentum betrifft. Man redet nur darüber, wie schön das Judentum früher mal war. Das ist natürlich jetzt nicht besonders schön, wenn Muslime hören, man soll ihnen mit Wertschätzung begegnen, aber das, was ihnen am wichtigsten ist, eben ihr Prophet und ihr heiliges Buch, wird überhaupt nicht erwähnt. Oder wenn man Juden sagt, euer Bund ist ungekündigt und Gott hat euch unwiderruflich erwählt, und man sagt überhaupt nichts dazu, wie Juden sich heute verstehen. Das ist dann schon so, dass man da inzwischen was hinzufügen muss. Und das tun die Päpste ja auch. Und Theologie tut es auch.
Rund um das Zweite Vatikanische Konzil hat der Theologe Karl Rahner ja auch seine Theorie vom anonymen Christen formuliert, nach der auch Menschen, die vor der Geburt Christi gelebt haben oder die nie mit der christlichen Botschaft in Berührung gekommen sind, genau wie eben auch Christen einen Weg zum Heil finden. Das wird ja allgemein als ein riesiger Fortschritt betrachtet gegenüber einer exklusiven Haltung, die nur sagt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Gleichzeitig ist ja aber da auch die Gefahr der Vereinnahmung dabei, oder?
Ja, es ist erstmal besser, den anderen in die eigene Hoffnung hineinzunehmen, als ihn zu verdammen. Das ist der große Fortschritt dieser Position. Aber es ist jetzt kein besonders kreativer Standpunkt, dem anderen deswegen wertzuschätzen, weil er genauso ist wie ich, nur ohne es zu merken. Also schöner wäre ja eigentlich, anderen zu zeigen, dass sie auch in ihrer Andersheit gewertschätzt sind. Das wäre ja eigentlich auch das, worum es in Liebe geht. Und wenn wir zur Nächstenliebe aufgerufen sind, dann geht es ja darum, dass wir nicht nur das lieben, was so ist wie bei uns. Also wenn ich bei meinen Kindern nur das liebe, wo ich mich in ihnen sehe, projiziere ich natürlich auch eine ganze Menge und ziemlich viel entgeht mir von dem, was auch liebenswert ist. Insofern ist es ganz wichtig, eine Herangehensweise an andere Religionen zu gewinnen, die nicht nur das macht. So schön dieser Gedanke ist und so wichtig es war, dadurch einen Weg zu finden, andere Religionen nicht zu dämonisieren. Jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo wir gucken sollten, was können wir lernen von anderen Religionen. Und dafür war Rahner durchaus offen, trotz seines Konzepts. Aber er hat da sicher noch nicht so viel tun können, auch weil er noch nicht so viel über andere Religionen wusste.
Sie haben ja gerade schon gesagt, was an Nostra Aetate noch absolut wertvoll und relevant für unsere Zeit ist und wo es eben noch, ich sag mal, Luft nach oben oder ein Fortschreiben braucht und auch gegeben hat. Sie haben mal in einem Aufsatz die Neubestimmung des Verhältnisses des Christentums zu den anderen Religionen als, ich zitiere mal, die größte Herausforderung für die katholische Dogmatik der Gegenwart bezeichnet. Wie hat sich denn Ihre Zunft dieser Aufgabe inzwischen angenommen?
Ja, also die katholische Dogmatik der Gegenwart im deutschsprachigen Raum ist sehr stark fixiert auf das Gespräch mit Atheisten, weil davon auch so viele um uns herum rumlaufen. Das ist total verständlich, ging mir auch so. Also als junger Mensch, ich weiß noch, in meiner Jahrgangsstufe war ich schon einer von wenigen Christen im Verhältnis zum Rest der Stufe. Und dann ist natürlich das Gespräch mit Menschen, die nicht glauben oder zumindest skeptisch sind, sehr naheliegend. Und es ist wichtig, dass sich die Theologie dieses Gesprächs annimmt. Andererseits gibt es aber eben mittlerweile in Deutschland auch einige Muslime, also so, dass es doch eine relevante Zahl ist. Und es gibt immer noch Juden. Und es ist ganz interessant, mit denen auch mal zu sprechen. Also die eigene Theologie auch mal mit Leuten zu diskutieren, die auch an Gott glauben. Das bekommt eine ganz andere Tiefe. Weil viele Dinge, die ich jetzt ganz mühsam versuchen muss, meinem atheistischen Freund, meiner atheistischen Freundin zu erklären, kann ich bei einem Muslim, bei einer Muslimin schon voraussetzen, bei einer Jüdin sowieso. Das heißt, da ist ganz viel gemeinsame Basis, aber dadurch fragen die dann viel genauer nach. Erzählen das oft Studenten, wie ihnen dann einer am Fußballverein, da fragt sie dann ganz genau nach Jesus auf dem Fußballplatz, wo sie dann gar nicht gerade drüber reden wollten eigentlich. Aber der muslimische Mitspieler will das dann ganz genau wissen, was das denn heißt, dass in ihm Gott da ist. Und so werden wir, glaube ich, nochmal anders sprachfähig und auch genauer in unserem Denken, wenn wir die zentralen Geheimnisse des katholischen und des christlichen Glaubens im Gespräch mit Muslimen und Juden entwickeln. Diese Herausforderung ist leider eine, die bisher wenige verstanden haben in der deutschsprachigen Dogmatik. Das ist auch ein bisschen verständlich. Ich meine, wenn man Professor für Dogmatik werden will, muss man erstmal ja Latein, Griechisch und Hebräisch lernen. Man muss wahnsinnig viel katholische Theologie studieren, sich dann qualifizieren mit sehr spezialisierten Themen. Wie soll man dann die Kraft haben, wirklich intensiv andere Religionen so kennenzulernen, dass man richtig was Neues da lernen kann? Da muss man ja eigentlich direkt die nächsten Sprachen, Arabisch und Syrisch, lernen. Man muss ganz tief da reingehen. Wie soll man das überhaupt schaffen? Ich kann das verstehen, dass da wenige die Puste für haben. Aber es scheint mir die große Herausforderung zu sein. Denn wenn wir weltweit gucken, ist der Atheismus gar nicht so wichtig, wie wir ihn in Deutschland nehmen. Religionen erleben ein großes Revival, gerade auch fundamentalistische Formen von Religion. Das ist gar nicht ungefährlich und das wäre klug, wenn wir da Kompetenzen ausbildeten und da auch in einen Dialog gehen, der die stärkt, die friedlich sein wollen, die in freundschaftliche Verhältnisse zwischen Menschen verschiedener Religionen entwickeln wollen. Und da meine ich, hätten wir eine Verantwortung als Dogmatik und als Kirche.
Nur ist die theologische Bewertung und die Beschäftigung mit anderen Religionen innerkatholisch durchaus ja in manchen Kreisen umstritten. Kritische Stimmen gibt es etwa vom äußersten rechten Rand und die sagen manchmal, zu viel Offenheit, die verwässert das eigene Glaubensprofil zum Beispiel. Was antworten Sie auf diesen Einwand oder auf diesen Vorbehalt?
Also meine Erfahrung ist, dass der Dialog das eigene Glaubensprofil klarer macht, stärker macht. Als ich zum Beispiel ein Seminar in der Trinitätstheologie angeboten habe bei meinen Studierenden, haben die schon nach 3 Wochen angefangen zu jammern, weil das so kompliziert ist. So genau wollten sie es gar nicht wissen. Diejenigen, die Lehrer oder Lehrerinnen werden wollten, sagten so, das versteht ja kein Mensch. Warum soll ich das denn so genau machen? Ich will hier nur in der Grundschule unterrichten, das brauche ich nie mehr. Dann habe ich dasselbe Seminar ein Semester später mit denselben komplizierten Texten zusammen mit meiner muslimischen Kollegin gemacht und auch muslimischen Studenten. Und dann, als dann die ersten christlichen Studenten anfingen zu jammern, kam direkt von muslimischer Seite der Hinweis, na gut, also wenn du mit der Trinität das so kompliziert findest, ich habe eine Lösung für dich, das geht auch einfacher. Und interessanterweise war dann keiner von christlicher Seite jetzt geneigt, zum Islam zu konvertieren, sondern es entstand der Ehrgeiz, okay, vielleicht sollte ich doch mal die Texte lesen und es zu verstehen versuchen. Und als dann die ersten Muslime anfingen, die Trinität zu erklären und das richtig spannend fand, dann war auch der letzte christliche Student, war dann klar, da muss ich durch, das muss ich verstehen, das muss ich bezeugen, das muss ich mit meinem Leben, in mein Leben hineinholen. Das heißt, der Hauptgrund, warum Menschen so jetzt über den Islam reden, wie sie das gerade beschreiben, ist, glaube ich, liegt darin, dass sie ganz wenig über den Islam wissen. Und dann haben sie Angst. Ich habe das, als ich in Ungarn etwa Vorträge zum Islam gehalten habe, bin ich ganz vielen Menschen begegnet, die unglaubliche Angst vor dem Islam hatten. Es gibt aber in ganz Ungarn fast keine Muslime und so gut wie niemand weiß überhaupt etwas über den Islam. Das heißt, je weniger ich weiß, je weniger ich mit Muslimen zu tun habe, desto größer wird die Angst. Und diese leider manchmal auch religiösen Menschen, die den Islam als die größte Plage der Menschheit sehen, gewissermaßen vom Teufel geschickt, die wissen meistens fast nichts über den Islam. Und bedienen sich dann auf Webseiten mit irgendwelchen Koranzitaten. Ich meine, wenn man dieserweise Bibelverse zusammenstellte, würde man auch ziemlich viele finden, die einen in Angst und Schrecken versetzen. Das heißt, man muss natürlich schon wissenschaftlich mit den Texten sich auseinandersetzen. Und dann merkt man, dass Islam und Christentum verschieden sind, wohltuend verschieden, aber doch so nah beieinander, dass man miteinander und voneinander lernen kann.
Das ist ja ein Phänomen, das wir auch außerhalb des Theologischen ja durchaus sehen, ne? Dass also Ängste und Vorbehalte gegenüber dem Fremden, dem anderen, dem, was man nicht kennt, dort am größten sind, wo es diese Menschen ganz wenig gibt. Das ist ja durchaus vielleicht auch eine sehr, das ist eine menschliche Neigung, der man einfach mit begegnen kann, indem man, wie Sie halt auch zeigt, was für einen positiven Effekt es haben kann, wenn man das durchbricht und wenn man eben sagt, wir probieren das jetzt mal erst recht, um eben auch die anderen zu verstehen.
Genau. Und das ist eben sehr wichtig, das an Schulen zu machen, an Universitäten, auch in den Kirchen. Also, dass wir uns wirklich begegnen, einander kennenlernen und uns auch das eigenste trauen zu zeigen. Also, dass wir dann eben uns auch mal eine muslimische Koranrezitation anhören, was für Muslime mit das Heiligste ist, was man sich vorstellen kann, um ein bisschen zu verstehen, was sie bewegt. Und ihn umgekehrt eben dann auch von dem, was mich als Christ ausmacht, dass ich davon bereit bin, Zeugnis zu geben. Also ich glaube, wir sollten da viel mehr aufeinander zugehen und voneinander uns bereichern lassen.
Wir haben jetzt recht viel natürlich über den Islam gesprochen, weil das auch einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist. Ich möchte aber trotzdem nochmal das Judentum auch kurz in den Blick nehmen. Die Feiern rund um das 60. Jubiläum von Nostra Aetate sind in den letzten Monaten und Jahren ein bisschen überschattet durch eine neue Welle von Antisemitismus. Die Welle, die sich seit dem 7. Oktober 23 und dem nachfolgenden Krieg in Gaza Bahn gebrochen hat. Wie ist es denn gegenwärtig um den Dialog von katholischer Kirche und dem Judentum auf globaler Ebene bestellt?
Ja, ich war gerade in Rom auf einer Nostra Aetate-Tagung, wo es auch darum ging. Und tatsächlich ist es so, dass manche Stimmen aus der katholischen Kirche irritieren dann auch die jüdische Seite, weil manchmal doch zu schnell auf bestimmte Formen von Kritik an Israel positiv reagiert wird. Andererseits ist es eben ja auch klar, dass man die gegenwärtige Politik Netanjahus nicht einfach unterschreiben kann aus christlicher Sicht. Insofern ist das keine einfache Situation gerade. Also eine Situation jetzt für die Weltkirche sogar noch mal schwieriger als für die deutsche Kirche, die ja noch mal in der Loyalität zu Israel noch mal einen klareren Anker hat. Für die Weltkirche ist das schon sehr herausfordernd, wenn da eben auch Christen in Gaza betroffen sind von den kriegerischen Auseinandersetzungen.
Und wie stellt sich das dar? Ist das einfach ein gereizterer Dialog oder was ist das Herausfordernde?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir von katholischer Seite es schaffen, dass deutlich wird, dass wir das Existenzrecht Israels anerkennen und uns auch freuen, dass Israel da ist und dass die Kirche an der Seite Israels steht. Das muss bei aller Kritik an der gegenwärtigen Politik immer klar sein. Und das Schönste bei dieser Konferenz fand ich eigentlich auch, dass am Ende mehrere jüdische Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Israel vor allem waren, die deutlich gemacht haben, dass genau das spüren, dass die Kirche an ihrer Seite steht. Nicht bei allen, aber die Kirche insgesamt, auch unser gegenwärtiger Papst, da ist das klar. Die stehen an unserer Seite, also die lassen uns nicht im Stich im Letzten. Und da geht es jetzt nicht darum, ob man Waffen liefert oder wie man den gegenwärtigen Krieg bewertet, sondern um die Frage, akzeptiere ich, dass Juden in einem eigenen Staat leben? Und verstehe ich, dass das ein Ergebnis auch einer von Christen mit zu verantwortenden Judenverfolgung ist, die es über so lange Zeit gab? Da hat die Kirche, das ist, glaube ich, das wichtigste Verdienst von Nostra Aetate. Nostra Aetate zeigt, wir haben gelernt, wir wissen, wir dürfen Juden nicht mehr als Gottesmörder bezeichnen. Wir müssen ein neues Verhältnis zum Judentum beginnen. Und dieses neue Verhältnis zum Judentum, diese Wertschätzung, muss eben Folgen haben, auch jetzt rein auf politischer Ebene, dahingehend, dass man anerkennt, dass Juden einen Staat brauchen, in dem sie Schutz vor Verfolgung genießen.
Wir haben mit dem Blick auf Ihre Disziplin, auf die komparative Theologie angefangen und so würde ich auch gerne enden in unserem kleinen Gespräch. Was müsste sich in der Kirche und in der Theologie vielleicht ändern oder entwickeln, damit komparative Theologie noch selbstverständlicher Teil des theologischen Denkens wird?
Ja, wir müssten eigentlich schon im Religionsunterricht beginnend und noch mehr in der Theologie, in allen Disziplinen, ganz selbstverständlich auch mit anderen Religionen uns beschäftigen. Also so, im Moment ist es so, Sie können, wenn Sie katholische oder evangelische Theologie studieren, fast durch das gesamte Studium durchkommen, ohne irgendetwas über eine andere Religion zu lernen, außer vielleicht ganz basale Dinge, die sie auch bei Wikipedia finden. Dagegen ist es so aus komparativ-theologischer Sicht, dass es überhaupt gar kein Thema der christlichen Theologie gibt, in dem man nicht auch von einer anderen Religion lernen könnte. Und das müsste eigentlich unsere Lehre durchgehend durchziehen. Alle unsere Bücher, alle unsere Nachdenken müsste zeigen, wie wir eben nicht einfach nur eine Insel sind mit der eigenen Religion, sondern wie die mit anderen in lebendiger Auseinandersetzung steht und wie uns das bereichert, dass wir uns dann je anderen Religionen auch zuwenden. Das ist sehr komplex und braucht sehr lange, bis wir das gut entwickelt haben. Aber ich versuche das einfach schon mal zu machen. Und bei meinen eigenen Vorlesungen, die christ-katholische Glaubenslehre einführen, wie etwa jetzt die Trinität, eben zu zeigen, dass ich die Trinität besser verstehe, wenn ich sie im Dialog mit den anderen Religionen auch entwickle. Das ersetzt nicht die biblische Grundlegung, das ersetzt nicht, dass es die Vergewisserung in der dogmatischen Tradition, das braucht es alles auch, braucht auch die christlich-systematische Durchdenken. All das muss man leisten, aber dann eben auch die anderen Religionen als Gesprächspartner entdecken. Und das, da sind wir am Anfang. Ich glaube, dass das die Theologie auch wieder attraktiver machen wird, weil es eigentlich ungeheuer spannend ist, durch das eigene hindurch auch andere kennenzulernen, so ein bisschen herumzukommen, die ganze Welt kennenzulernen. Oder auch so Orientierung zu gewinnen in den Fragen, den letzten Fragen, die ja auch junge Menschen sehr bewegen.
Ich finde das auch eine einfach total bereichernde Perspektive. Und warum erst dabei beim Studium damit anfangen, wenn man vielleicht schon wirklich in frühen Jahren auch im Religionsunterricht oder so damit schon starten könnte?
Genau. Also da versuchen wir Materialien für zu entwickeln und denke, dass das auch nochmal das Thema Religion, also ein bisschen Gefahr in unserer Zeit ist ja, dass das Thema Religion ist so ein bisschen wie so ein Fußballverein. Jeder Jack ist anders. Der eine ist Fan von Leipzig, der andere vom FC Köln. Und letztlich, wer Recht hat, kann man da nicht wissen. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig, wegzukommen von dem Gedanken, Gott ist Fan eines bestimmten Fußballvereins, sondern offenkundig muss es da ja eine tiefere Wahrheit geben, die katholische Kirche meint, bekennen zu können, aber sie muss das deutlicher oder versucht das auch deutlicher in unserer Zeit im Dialog mit den anderen zu machen. Nicht gegen die anderen, sondern im Zurückgreifen auf die Zeugnisse anderer.
Herr Professor von Stosch, herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Alle Bücher unseres heutigen Gastes findet ihr ebenso wie das immer noch lesenswerte Konzilsdokument Nostra Aetate natürlich bei uns in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Da haben wir das alles für euch verlinkt. Und jetzt seid ihr natürlich gefragt, wie fandet ihr unsere heutige Folge? Welcher These unseres Gastes stimmt ihr zu? Was reizt euch eher zum Widerspruch? Kommentiert gerne auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns unter lebendig-akademisch.de. Dort findet ihr übrigens auch alle Veranstaltungen der Katholischen Akademie, die sich in deren Frühjahrsprogramm dem Themenjahr Tacheles, dem Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen 2026, besonders widmen. Herzliche Einladung zum Durchstöbern und natürlich auch zum Dabeisein. Wie immer gilt, gebt uns bitte eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn ihr mögt. Abonniert uns, um nichts zu verpassen von dem, was wir hier für euch so machen. Und empfehlt uns gerne weiter an alle, die sich auch für unsere Themen und Gäste interessieren könnten. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.